Beim Thema Exorzismus denken die meisten zuerst an Anneliese Michel, an Hollywood, Popkultur und religiösen Fanatismus. Exorzismen sind eine Reaktion auf das Böse im Menschen. Die Kirche hat irgendwie versucht, damit umzugehen und eine Methode gefunden. Doch das Vorurteil besagt, dass meistens, es psychologische Erklärungen gab. Krankheiten übersehen wurden und Menschen einfach gelitten haben. Ist das wirklich so? Und sind wir heute wirklich über diese Praxis hinweg? Auf diese Frage gucke ich in dieser Folge einmal mit der Psychologin Jasmina Eifert und dem Experten, wenn es um wissenschaftliche Aufklärung geht, Bernd Harder. Ihr hört den Nachgefragt-Podcast. Ich bin Michi und ich wünsche euch nun viel Freude mit der Folge. Besessenheit, dämonische Kräfte, religiöser Fanatismus. Dies liegt im Exorzismus nah beieinander. Schon immer hatten die Menschen Angst vor dem Bösen in einem selbst. Und gerade die Kirche wollte den Teufel und Dämonen loswerden. Man denkt immer irgendwie, auch wenn man weiß, dass Anneliese Michel im 20. Jahrhundert verstorben ist, dass es sich um das dunkle Mittelalter handelt und dass die Exorzismen von religiösen Fanatikern in einer dunklen Zeit vorgenommen wurden. Ist das wirklich so? Es wird Zeit, dass ich mir in dieser Folge dieses große Thema einmal anschaue und dass wir mit den Mythen aufklären und einmal gucken, was dahinter steckt. Dazu habe ich zwei Gäste eingeladen, die Psychologin Jasmina Eifert und den Experten, wenn es um wissenschaftliche Aufklärung geht, Bernd Harder. Herzlich willkommen, ihr zwei.
Hi.
Hallo, ja.
Es freut mich sehr, dass ihr beide zugesagt habt und dass wir mal ein etwas anderes Thema für den Nachgefragt-Podcast beleuchten können. Jasmina, du als Psychologin und beschäftigst dich mit ganz vielen Themen, wo es darum geht, Opfer zu schützen. Gerade Themen, wo Leute in Strudel geraten, nicht mehr rauskommen und halt eigentlich geschützt werden müssen, Behandlung brauchen, Hilfe brauchen. Das sind Themen, die dich beschäftigen. Wir haben ja zum Beispiel in der Vergangenheit auch schon das Thema Proana behandelt. Da geht es um Anorexie und um Strukturen, die diese Krankheit verherrlichen. Auch da haben wir es ja mit Menschen zu tun, denen es sehr, sehr schlecht geht. Ist das ein Anliegen von dir, Menschen zu helfen, die in einer echt blöden Lage sind?
Ja, ich denke, das kann man so sagen. Ich glaube, sonst hätte ich tatsächlich Psychologie nicht studiert. Also es kamen noch ganz viele andere Faktoren dazu, warum ich studiert habe. Aber das ist mit so ein Punkt, ja.
Und Bernd, du bist ja wirklich in der Szene bekannt und du hast viele, viele Bücher schon rausgebracht, wenn es um skeptische Themen geht. Deine Texte, wenn ich jetzt auch an den Blog denke und so weiter, sind die Stimme der Vernunft gegen Schwurbler. Wie bist du denn auf das Thema Exorzismus gekommen? Das ist ja nicht ganz so klassisch, weil klassisch ist ja eher so Homöopathie, Medizin und der ganze Rotz.
Es gab tatsächlich innerhalb der Skeptiken-Community ein paar kritische Stimmen, als das Thema zum ersten Mal im früheren Blog aufgetaucht ist. Ja, ich kokettiere ja immer ein bisschen gern mit meinem Alter, so auch heute. Also ich bin wahrscheinlich der einzige von uns dreien, der sowohl den Kinostart von Der Exorzist im September 1974 miterlebt hat, als auch dann zwei Jahre später die Geschichte, die du in der Einleitung angesprochen hast. Der Tod von Anneliese Michel, also ich habe da schon gelebt, ich war 1976, mal überlegen, genau 10 Jahre alt, ich war sehr katholisch, also in diesem Milieu zu Hause und ich kann mich da tatsächlich heute noch dran erinnern, dass da sehr, sehr erregt und kontrovers drüber diskutiert worden ist, so im Familien- und Bekanntenkreis, also und das hat mich nie so ganz losgelassen. Und so wie alles in der Skeptiken-Szene, wir meinen ja immer, wenn wir mal ein Thema erledigt haben, dann ist es erledigt. UFOs sind durch, Astrologie ist durch. Stimmt natürlich nicht. Es kommt alles immer und immer wieder, spätestens wenn neue Medien, also neue Verbreitungswege entstehen. Und mit Exorzismus ist es genauso, wobei im Moment jetzt aktuell im Jahr 2025 ist nicht so sehr, kommen wir sicher gleich drauf, die katholische Kirche das Problem, sondern so der ganz freikirchliche YouTube und sonstige Bereich.
Was hat denn damals diese Geschichte rund um den Film und auch eben Anneliese Michel mit dir gemacht?
Also ich war zunächst mal... Also ich war ja viel zu jung, um den Film selber zu sehen. Also ich habe das nur so mitbekommen, was Bekannte, also die viel älter waren als ich, die Der Exorzist gesehen hatten, sich darüber erzählt hatten. Und das klang für mich schon, also so eine Mischung aus faszinierend und sehr erschreckend. Also natürlich, wie gesagt, ich war sehr religiös, ich bin in diesem Milieu aufgewachsen. Aber die Vorstellung, dass es einen Leibhaftigen, also eine Person, einen Teufel gibt und dass der Dämonen hat und die auch Besitz von einem ergreifen können und ganz schlimme Dinge mit einem anstellen können, das hat mich als Kind, also wie gesagt, so zwischen 8 und 10 Jahren damals, doch ziemlich erschreckt und vielleicht wollte ich mich auch deswegen einfach dann später so ein bisschen mal rationaler damit beschäftigen.
Hast du denn in dem Alter, wenn ich fragen darf, an diese Teufelsvorstellungen, diese dämonischen Kräfte geglaubt?
Also in dem Alter weiß ich es nicht mehr genau, ob und was ich da geglaubt habe, später eigentlich nicht mehr. Also tatsächlich konnte ich mit dieser Vorstellung nie irgendwas anfangen. Und als ich dann anfing, so ein paar Sachen mal auch so nachzulesen, ja, stimmt das alles überhaupt? Wie wird denn das in der Kirche überhaupt gesehen? Wie wird das von Theologen gesehen? Da sind dann natürlich dann auch so Bücher wie Abschied vom Teufel von Herbert Haag und so erschienen. Und mir ist dann relativ schnell klar geworden, dass also die Lehre vom Teufel ist zwar bis heute kirchenrechtlich und theologisch relevant, also die katholische Kirche ist von der Lehrmeinung, dass es eine leibliche Existenz des Teufels gibt, nie abgerückt. Im Gegenteil, so verschiedene Päpste haben das wiederholt bestärkt. Auch im Katechismus wird ausdrücklich vom Teufel als Person gesprochen. Aber es ist mir dann doch relativ schnell aufgefallen, dass also so auch in meinem unmittelbaren Umfeld, unser Pfarrer damals oder meine Messdiener-Kollegen oder so, ja, dass die das schon alles eher ein bisschen belächelt haben, dass das keiner so richtig ernst genommen hat. Also auch in der katholischen Kirche wird das sehr kontrovers gesehen. Ich glaube, heutzutage können die meisten mit dieser Vorstellung nichts anfangen.
Jasmina, hast du einen Bezug zu Anneliese Michel? Hat das einen Teil dazu beigetragen, dich mit dem Thema beschäftigen zu wollen?
Also ich bin ja unter 30. Anneliese Michel habe ich natürlich nicht mitbekommen und es war jetzt auch nie direkt ein Thema in dem Sinne, dass ich mich mit dem Fall beispielsweise explizit viel beschäftigt habe. Also ich interessiere mich ja für sehr viele verschiedene Bereiche innerhalb der Psychologie. Zum einen so konfliktträchtigere Gruppen, radikalisierte Gruppen, Sekten zum Beispiel, Stigmatisierungsforschung, Traumafolgestörungen, also PTBS zum Beispiel, Persönlichkeitsstörungen und so weiter und so fort. Und da gibt es teilweise schon Überschneidungen, wo meine Interessenspunkte, wo ich da ganz gut anknüpfen kann tatsächlich. Bin durch das Thema eher durch Bernd reingekommen tatsächlich, durch ein Thema, was vor 2 Jahren oder so ungefähr aufkam.
Was war das für ein Thema?
Das war ein ganz bestimmter Internet-Exorzist, der seine Ideologie in verschiedenen Social-Media-Kanälen verbreitet und auch Exorzismen durchgeführt hat und da sehr kontrovers diskutiert wurde.
Was meinst du mit kontrovers diskutiert?
Naja, der hat unter anderem auch Anzeigen ins Haus, also der wurde auch mehrfach angezeigt, zum Beispiel wegen vorgeworfenen Sexualdelikten. Leute, die dann danach berichtet haben, dass der sie manipuliert hätte, ausgenutzt hätte und so weiter und so fort.
Es sind jetzt bei euch beiden schon ganz viele Begriffe gefallen und wir haben auch ja schon kurz über einen sehr bekannten Fall gesprochen. Lass uns doch vielleicht nochmal zu den Grundlagen kommen. Bernd, du hast gerade schon gesagt, dass die leibliche Existenz des Teufels in der katholischen Kirche angenommen wird. Was hat das für Folgen und was bedeutet in dem Zusammenhang der Exorzismus?
Wenn du nach den Grundlagen fragst, also der Ausgangspunkt für so etwas wie Exorzismus ist ja erstmal der Glaube, dass es übernatürliche Mächte gibt, die unter anderem auch in der Lage sind, von Menschen oder auch Tieren oder Gegenständen, Orten, kommen wir vielleicht nachher noch dazu, Besitz zu ergreifen. Und das ist natürlich sehr, sehr viel älter als die katholische Kirche. Solche Vorstellungen von übernatürlichen Wesen, von Dämonen sind natürlich Jahrtausende alt. Die gibt es im antiken Judentum genauso wie im Orient, im alten Ägypten, im Hellenismus und überall. Und diese ganze Dämonologie, das ist, ach du lieber Gott, ja, also ich bin ja, wie vielleicht doch viele von unseren Hörern, mit den von Sinclair-Romanen aufgewachsen. Und da gibt's einen Band, der heißt Die Horrorreiter. Also da tauchen vier Reiter auf und das sind die Leibwächter von vier Erzdämonen und die tragen den Anfangsbuchstaben von ihrem Herrn oder ihrer Herrin auch auf der Rüstung und das heißt dann AEBA und das erste A steht für Astaroth und wie gesagt, ich habe das als Kind oder als Jugendlicher gern gelesen und hab damals dann gleich mal in der Bücherei mal versucht rauszukriegen, wer oder was das überhaupt ist und da wird einem sehr, sehr schnell diese ganze Dämonenvorstellung klar, also Astaroth ist eigentlich ursprünglich eine Gottheit gewesen in den frühen Hochkulturen, also so Babylon, diese Richtung. Und dann später im Christentum, weil gibt ja das Gebot, du sollst keine anderen Götter neben dir haben, hat man diese ganzen antiken Götter quasi zu Dämonen umgewandelt. Und dann hat er auch noch das Geschlecht gewechselt. Also früher war das eine Göttin, die hieß Astarte. Und daraus ist dann der männliche Dämon Astaroth geworden. Also es gibt diese Vorstellungen, sind uralt und die sind im Christentum nur neu gemixt worden. Wie gesagt, das dann aus alten heidnischen Göttern sind dann Antigötter, also Dämonen geworden. Das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt. Und im Neuen Testament spielt das auch eine Rolle. Also ich habe hier eine Passage aus dem Markus-Evangelium, also Neues Testament, also wo Jesus auftritt und Dämonen austreibt. Da steht also am Abend, als die Sonne untergegangen war, das ist jetzt wichtig, da wird Jasmina gleich aufmerken, brachte man alle Kranken und Besessenen zu Jesus. Die ganze Stadt war vor der Haustür versammelt und er heilte viele, die an allen möglichen Krankheiten litten und trieb viele Dämonen aus. Und er verbot den Dämonen zu reden, denn sie wussten, wer er war. Also da sieht man offenbar, man hat sehr früh, es gab Krankheiten und es gab Dämonen. Und da liegt für uns jetzt irgendwie so ein bisschen natürlich die Vermutung nahe, naja, alle Krankheiten, die man damals nicht erklären konnte, die zu kompliziert waren, von denen man noch nichts wusste, waren anscheinend Dämonen. Also diese Dämonen waren anscheinend irgendwie Krankheiten und Jesus war halt irgendwie ein Heiler oder so. Und dann gibt es im Matthäus-Evangelium auch den Befehl, treibt Dämonen aus. Also es ist dann an die Jünger ergangen. Und daraus haben dann die Geistlichen der katholischen Kirche so ein bisschen die Verpflichtung abgeleitet, dass sie halt auch Dämonen austreiben sollen. Das mündete dann im Jahr 1614 in dieses berühmte Rituale Romanum, wo zum ersten Mal dann so Regeln, also eine liturgische Handlung festgelegt worden ist. Und das ist eben dieser klassische Exorzismus, wo dann richtig festgelegt worden ist, was macht man mit so einem Besessenen? Also das ist eine Abfolge von Riten und Gebeten und so weiter und so fort. Und dieses Rituale Romanum, also diese Anleitung zum Exorzismus aus dem 17. Jahrhundert, die galt erstmal ganz lange bis ins 20. Jahrhundert hinein, bis zu diesem Fall Klingenberg. Das ist so ein bisschen ganz kurz die Geschichte in der katholischen Kirche.
Jetzt hast du gerade gesagt, Jasmina wird aufhorchen. Hast du aufgehorcht?
Mein erster Gedanke war so ein bisschen, ach, das wäre schön, wenn ich irgendwie auch so einen kleinen Exorzismus durchführen könnte und dann habe ich hunderte von Menschen geheilt. Dann würde ich mir auch ein bisschen die Psychotherapie-Ausbildung sparen.
Gut gesagt, ja. Wenn man jetzt an Betroffene denkt und ja auch aus Film und Fernsehen das ja kennt. Was sind das denn für Krankheiten, wenn ich jetzt mal eure Begrifflichkeit aufgreife, die ja dann als dämonische Kräfte fehlinterpretiert wurden? Was sind die Symptome? Was ist da genau passiert für in Bezug auf die Personen, die betroffen waren?
Damals meinst du jetzt oder heute, was Jasmina eben mit diesem Internettypen geschildert hat?
Damals.
Oder erstmal damals?
Also erstmal zu den Ursprüngen. Mhm. Was ist Exorzismus? Mhm. Was sind die Symptome?
Genau, das ist eine sehr gute Frage, weil in diesem Ritual Romanum standen, wie gesagt, wir sind im 17. Jahrhundert, 1614, da standen tatsächlich schon so Regeln drin, wie man angeblich eine Besessenheit von Krankheit unterscheiden kann. Diese Kriterien, ja, die habe ich kurz vor dieser Sendung aktuell nochmal gehört. Also die hat tatsächlich ein Exorzist vor ein paar Wochen bei einem Interview nochmal genauso aufgezählt. Und die stehen von 1614, wie gesagt, im Ritual Romanum. Und die Person, die besessen ist, muss eine oder mehrere fremde Sprachen sprechen und oder verstehen. Sie muss ein Wissen um verborgene Dinge haben und sie muss besondere körperliche Kräfte aufweisen, also die über ihre normale Konstitution hinausgehen. Da könnte man eigentlich sagen, naja, aber das ist doch eigentlich, so dumm waren die ja gar nicht. Eigentlich ist das eine gute Sache. Ja, ist es eigentlich nur, also es wurden natürlich nicht wirklich geprüft. Also im 17. Jahrhundert gab es ja nicht das, was Jasmina heute als Differentialdiagnostik kennt und betreibt, sondern jedem Priester oblag das selber zu entscheiden, ob diese Person jetzt diese Fähigkeiten aufweist. Und also man kann sich ja gut vorstellen, wie das, also jeder regelmäßige Kirchgänger schnappt natürlich mal ein paar Worte Latein auf oder kennt irgendwelche Lieder oder Gebete. Und wenn der Priester dann diesen Dialog einfach auf Ja- oder Nein-Fragen beschränkt, also der Priester fragt die Person irgendetwas, sagen wir mal auf Latein oder auf Hebräisch oder irgendwas, und die sagt dann einfach Ja oder Nein und tut so, als wenn sie da irgendwas verstehen würde, dann war das schon ein Beweis dafür. Also das sind halt ja relativ fragwürdige Kriterien, die noch fragwürdiger geprüft worden sind, in Anführungszeichen.
Du hast gerade gesagt, dass man aber trotzdem den Unterschied gemacht hat zwischen Krankheit und Besessenheit. Jetzt hast du ja schon vorweggenommen, dass Besessenheit möglicherweise vor allem Krankheiten sind, die man nicht einordnen konnte. Aber diese Menschen, die das geschrieben haben, haben aber gedacht, dass es einen Unterschied gibt. Richtig? Das ist eine Interpretation von uns jetzt, dass wir glauben, dass Besessenheit aufgrund einer nicht erkannten Krankheit ist. Oder?
Ja, gewiss. Das ist unsere heutige, nicht nur unsere, sondern auch, denke ich, eine weit verbreitete theologische Deutung, dass man das so sehen muss, ja.
Ach, auch in der Kirche wird
ja,
das so?
Also auch, wie gesagt, in diesen besagten kritischen Büchern von Herbert Haag, Abschied vom Teufel oder so, wird das ganz klar gesagt, dass das wohl in der Regel psychische Erkrankungen waren. Die natürlich, und das weiß Jasmina sehr viel besser als ich, aber jeder von uns, der auch nur oberflächlich mal mit psychisch erkrankten Menschen zu tun hatte, weiß natürlich, dass das tatsächlich auch sehr erschreckend sein kann, was es da so an Verhaltensweisen gibt, und dass man vor ein paar hundert Jahren das nicht einordnen konnte, kann man ja schon auch irgendwo nachvollziehen.
Ja, klar. Wie geht das zusammen damit, dass die leibliche Existenz vom Teufel nie gekippt wurde? Also, weil wenn es einen leiblichen, also wenn man Dämonen und Teufel personifizieren kann, dann kann er ja auch. Also ist das jetzt einfach beides wahr in der Religion? Oder entspinnt sich aus eben diesen nicht gekippten Leitsatz eine Untergruppe, die weiterhin an dem Exorzismus festhält?
Mhm. Naja, sicher. Ich sagte am Anfang schon, unser Problem heutzutage ist sicher nicht die katholische Kirche in Deutschland, die natürlich relativ aufgeklärt ist und alles, aber es gibt natürlich auch andere Bibel Auslegungen, und das sind vor allem so diese pfingstlerischen, freikirchlichen, charismatischen Gemeinden, die ein ganz anderes Bibelverständnis haben. Also dort wird die Bibel nach wie vor wortwörtlich genommen, und wenn man das tut und eben nicht diesen Interpretationsschritt macht, ja klar, dann gilt das vollkommen uneingeschränkt heute weiter.
Das heißt, wir haben ein Phänomen, wo die katholische Kirche sehr realistisch drauf blickt und halt auch sagt, okay, wir haben aus der Vergangenheit gelernt, wir wissen heute besser, wie Krankheiten funktionieren, deswegen können wir von der Besessenheit Abstand nehmen, während in anderen Kreisen das immer noch vorhanden ist und eben diese sehr altertümliche Vorstellung gepaart mit einem Ritual weiter betrieben wird.
Wobei es auch in ist, also das ist noch gar nicht so lange her, also dieses Ritual Romanum ist erst 1999, also auch noch mal eine ganze Weile nach Klingenberg, erst 1999 neu eingeführt worden, und die Änderungen sind auch gar nicht so gravierend im Vergleich zum 17. Jahrhundert. Und es gibt auch in der katholischen Kirche, dazu kommen wir sicher gleich noch, auch Leute, die das durchaus auch anders sehen als Bischöfe oder andere. Das gibt's schon alles noch, aber es dürfte zum Glück eher die Ausnahme sein.
Okay. Jasmina, wie würdest du die Symptome und die Auffälligkeiten, die potenzielle Opfer haben, bewerten?
Also ein Großteil der Probleme lassen sich durch normale psychische Störungen, wie wir sie halt in der klinischen Psychologie und in der Psychotherapie kennen, einfach erklären. Verschiedene Phänomene, wie zum Beispiel auf einmal eine neue Sprache zu können, hat ja Bernd gerade schon gesagt, da werden die wahrscheinlich einfach ein bisschen Latein oder so aufgeschnappt haben und werden die neue Sprache gar nicht können oder erzählen irgendein Kauderwelsch. Also es gibt auch Symptome bei psychischen Störungen, wo die Leute einfach irgendwas erzählen. Und das hat überhaupt gar keinen Sinn. Und es sind einfach gar keine zusammenhängenden Worte, geschweige denn Sätze. Also grob umrissen, das meiste kann man sich entweder direkt durch psychische Störungen erklären, wie zum Beispiel eine Schizophrenie, oder aber auch durch Störungsbilder wie zum Beispiel Tourette oder Epilepsie, wo die Leute dann auch, das natürlich kannte man das früher nicht und wusste nicht, was eine Epilepsie ist oder Tourette. Warum Leute auf einmal irgendwelche Schimpfwörter rausgehauen haben.
Sind es nur solche psychischen Störungen, psychischen Krankheitsbilder, die als dämonisch interpretiert werden? Oder gibt es auch noch andere Interpretationsmöglichkeiten?
Also historisch kann ich da tatsächlich nicht so super viel sagen, sondern also ich weiß eher, wie es halt aktuell ist. Aktuell wird dann von selbsternannten Befreiungsdienstler, die, wie Bernd eben auch schon gesagt hat, nicht durch die katholische Kirche da beauftragt wurden, sondern entweder halt alleine unterwegs sind oder sich innerhalb von charismatischen Bewegungen oder Ähnlichem befinden oder Freikirchen, die sagen beispielsweise auch einfach, dass Menschen, die beispielsweise nicht heterosexuell sind oder nicht cisgender, also Transmenschen, dass die eine dämonische Besessenheit haben. Und ja, da handelt es sich natürlich nicht um psychische Störung oder generell Störung, sondern um eine geschlechtliche Identität oder eine ganz normale sexuelle Orientierung, die dann aber als, naja, queerfeindlich dann als dämonische Besessenheit gezählt wird.
Ist das eine neue Entwicklung? Oder hat man auch schon immer Exorzismen gegen Homosexualität und anderes eingesetzt?
Also immer schon, weiß ich nicht, aber also in jüngerer Zeit haben Exorzismen tatsächlich eine starke Verbindung zu Konversionspraktiken, glaube ich. Also diese Vorstellung, dass man homosexuelle Menschen umpolen oder umerziehen könnte, da spielen Exorzismen tatsächlich auch meiner Wahrnehmung nach seit einigen Jahren eine größere Rolle. Also gibt es immer wieder Berichte darüber. Vor allem in England gibt es eine Organisation, die heißt, ach Gott, Forward in Faith Church International Incorporated, irgendwas. Die sind also berüchtigt dafür. Ich habe vor kurzem aber auch erst in der Schweiz einen Bericht darüber gelesen. In England musste sogar die Kirche, wie nennt man das, Schmerzensgeld oder Schadenersatz an einen homosexuellen Mann bezahlen, der einem solchen Austreiber in die Hände gefallen ist. Ja, das ist seit einigen Jahren tatsächlich sehr stark, aber hat meiner Meinung nach, also meiner Wahrnehmung nach, auch was mit dieser Geschichte, wie gesagt, Pfingstgemeinde, charismatische Erneuerung, Freikirchen zu tun. Weil da fällt die Besessenheit praktisch nicht vom Himmel, also so, dass man sich das irgendwie nicht aussuchen kann, sondern man zieht das an. Also da ist die Vorstellung, dass man besessen wird, indem man sich mit schlechten Dingen beschäftigt, indem man die falschen Filme guckt, indem man die falschen Bücher liest, indem man sich und das, was Jasmina gesagt hat, gerade diese queere Perspektive, also alles, was irgendwie in Anführungszeichen andersartig ist, damit setzt man sich praktisch bewusst dem Wirken des Teufels und dieser Dämonen aus. Das ist da eine ganz klar verankerte Vorstellung.
Das heißt, man ist selber schuld. Also was hat das denn dann für Folgen für Betroffene? Also wie sieht das mit körperlichen und psychischen Schäden aus, wenn man einem Exorzismus ausgesetzt wird oder ausgesetzt werden soll?
Ja, schwierig. Also wir haben eine tatsächlich überraschenderweise ganz gute Studienlage auch dazu, wie vielen Menschen es nach Exorzismen tatsächlich auch schlechter geht psychisch, die, wenn sie davor schon eine Traumafolgestörung haben, wie zum Beispiel eine posttraumatische Belastungsstörung, dass die so ein Exorzismus, gerade wenn er unter Zwang erfolgt oder unter Druck, dass das dann retraumatisierend für die Leute ist. Oder dass sie danach einen höheren Therapiebedarf spüren und noch länger in Behandlung müssen, als sie es davor eigentlich hätten gemusst. Körperliche Folgen ist halt auch sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, wie auch dieser Exorzismus aussieht. Also es gibt ja auch nicht zwangsläufig den Exorzismus, der in, vor allem, was ja klar ist, wenn das ganz viele verschiedene entweder Einzelgänger machen oder halt in verschiedenen diversen Gruppierungen, dass das dann unterschiedlich abläuft und dadurch dann auch unterschiedlich viele Schäden zustande kommen. Aber die Person, die ich vorher auch schon angesprochen habe, diesen selbsternannten Befreiungsdienstler, der auch auf YouTube und ähnlichen Plattformen unterwegs ist, der hat zum Beispiel im Rahmen dieser Exorzismen auch die mit Streichhölzern die Haut von den Leuten, die er exorziert hat, verbrannt absichtlich. Klar, das ist dann natürlich eine Folge, ein Schaden. Es gibt auch Berichte, wo auch Betroffene dann sagen, dass sie danach eine Glaubenskrise hatten, dass sie irgendwie ihren spirituellen Erfahrungen, ihren spirituellen Vertrauen geschadet hat, was sie davor vielleicht eher als Ressource gesehen haben, dass sie ein bisschen spiritueller oder religiöser waren, die da sehr viel Kraft gefunden haben, dass das dann danach tatsächlich abgenommen hat. Also es gibt viele Leute, die dann sagen, mir hat das wirklich geschadet.
Nur ganz kurz, weil ich es gerade hier vor mir habe, diese Erfahrung von Jasmina noch ergänzen darf, eben gerade was diese Konversionspraktiken angeht. Also wie gesagt, da gibt es einen ganz aktuellen Bericht aus der Schweiz, der hat sich also mit 16 geoutet, dass er homosexuell ist und ist dann in eine evangelikale Szene in Genf hineingeraten. Ich darf zitieren. Ihm wird eine breite Palette an Praktiken angeboten, um seine Homosexualität zu heilen, Exorzismussitzungen, Gesprächsgruppen und Fastenkuren. Und dann kommt deine Frage. Anfangs glaubt Mario an diesen Weg und erklärt sich bereit, in der Kirche seine persönliche Geschichte zu erzählen. Aber trotz der Gebete merkt er jedoch, dass seine sexuelle Orientierung sich nicht ändert. Und dann kommt Zitat von ihm: Ich hatte enorme Schuldgefühle, Verachtung und sogar Hass auf mich selbst. Und das macht, glaube ich, ziemlich deutlich, dass wenn man diesen Exorzismus halt auch so ein bisschen als letzten Strohhalm sieht, weil das sind ja manchmal auch Leute, die von sich sagen, ja, ich habe alles probiert und ich weiß, dass mir der Arzt und der Psychologe nicht helfen kann. Und dann geht man zum Exorzisten, weil der ist ja praktisch mit dem, mit Gott, mit dem Übernatürlichen im Bunde. So, und dann scheitert das. Und wenn jetzt selbst der Exorzist, der mit Gott verbündet ist, mich nicht heilen kann, dann bin ich so schlecht, dann hilft mir gar nichts mehr. Und dann brechen die Leute völlig zusammen.
Ja. Jeder einzelne Fall, über den wir hier jetzt auch schon gesprochen haben, ist natürlich ein Fall zu viel. Dennoch muss ich einmal nach den Zahlen fragen. Sind das heute Ausnahmen?
Ich glaube, das lässt sich pauschal nicht sagen. Also wenn man jetzt generell in der Allgemeinbevölkerung nachguckt, dann werden das wahrscheinlich nicht so viele sein. Aber gerade in sehr konfliktträchtigen Gruppen wie Sekten, freikirchlichen Gemeinden, charismatischen Christen, die dann auch wieder ein bisschen unterschiedlich weit radikalisiert sein können. Aber in so sehr geschlossenen Gruppen, wo auch die Psychologie eine sehr untergeordnete Rolle spielt, heißt, man erklärt sich verschiedene Phänomene wie zum Beispiel eine Schizophrenie oder ähnliches. Oder ja, also erklärt man sich da nicht durch, das ist halt eine Krankheit, da muss man jetzt zum Psychiater gehen und zum Psychotherapeuten und dann lässt man sich das behandeln. Einfach queer sein, wo das einfach in verschiedenen Gruppierungen nicht einfach anerkannt ist, dass es halt eine normale sexuelle Orientierung oder eine geschlechtliche Identität ist. Die Zahl dann natürlich ganz, ganz anders. Es kommt zum Beispiel auch schon drauf an, welche psychische Störung man hat, wenn man eine hat. Es gibt zum Beispiel eine Untersuchung, die ist aber schon ein bisschen älter. Da kam tatsächlich raus, dass gerade Leute mit einer Schizophrenie und eben Leute, die gleichzeitig bei charismatischen Christen sich zugehörig fühlen und da sehr aktiv sind, dass da teilweise bis zu 80% dieser Leute schon mal einen Exorzismus an sich durchführen haben lassen und das teilweise auch sehr regelmäßig aufsuchen. Also die Zahlen können schon sehr, sehr hoch werden, je nach wo man halt schaut.
Also wenn ich konkret was zu den Zahlen sagen darf, das ist völlig richtig natürlich, was Jasmina gesagt hat. Es ist natürlich sehr schwer, da reinzugucken oder überhaupt irgendeinen Aufschluss über solche Zahlen zu bekommen. Aber es geistert seit vielen Jahren eine konkrete Zahl durch die Medien, die auch immer mal wieder von der Bild-Zeitung oder anderen aufgegriffen wird. Und das ist, dass es jeden Tag, also täglich 10 Exorzismen in Deutschland gäbe. Und diese Zahl stammt von einem Journalisten aus einem Buch, das ist 2009 erschienen, Der Teufel spricht Deutsch. Und der Autor sagt eben, dass jeden Tag 10 Exorzismen in Deutschland stattfinden, davon 2 bis 3 in der katholischen Kirche und 7 bis 8 so im freikirchlichen Bereich. Und das wirft natürlich Fragen auf, was mit der katholischen Kirche. Das heißt doch immer, nach Klingenberg hätte es keine Exorzismen mehr gegeben. Das stimmt so nicht. Also wir wissen, dass es so bis in die 2000er hinein gab es im Bistum Paderborn, haben die auch zugegeben, gab es noch vereinzelte große Exorzismen, also richtig genehmigte Dämonenaustreibungen, die vom Bischof beauftragt wurden und die von einem richtigen Pfarrer durchgeführt worden sind. Jetzt aktuell, was Jasmina und ich, und wir sind ja relativ gut vernetzt in dieser Szene, so hören, waren das so die letzten Exorzismen in der katholischen Kirche, so bis in die 2000er hinein. Heute scheint es keinen offiziellen Exorzisten mehr, keinen Exorzismusbeauftragten in der katholischen Kirche in Deutschland mehr zu geben. Was es aber gibt und wo wir uns vorstellen können, wo diese 2 bis 3 katholischen Exorzismen herkommen, ist zweierlei. Wir haben zum einen Priestermangel in Deutschland. Das weiß jeder, der regelmäßig oder ab und zu mal zur Kirche geht, vor allem im Sommer, wenn der Pfarrer dann natürlich auch mal Urlaub machen will, kommen Gastpriester aus anderen Ländern, aus anderen Kulturen, aus Afrika, aus Südamerika, aus Asien, die ein ganz anderes Bibelverständnis haben und die einfach mit dieser Praktik aufgewachsen sind und die da auch gar nichts Problematisches drin sehen. Und es könnte sein, dass die das mit irgendwelchen Genehmigungen und Prüfungen und Erlaubnissen nicht so genau nehmen. Und ich persönlich bin sehr sicher, dass es eine ganze Reihe von Ruhestandspfarrern gibt. Also die nichts zu verlieren haben, die niemandem mehr weisungsgebunden sind, dass die mitunter Exorzismen durchführen, wenn sie drum gebeten werden. Das kann ich mir vorstellen. Das scheinen diese 2 bis 3 Exorzismen in der katholischen Kirche zu sein. Aber wie gesagt, das große Thema, die wenn das stimmt, die 7 bis 8 jeden Tag, kann man glauben oder auch bleiben lassen, große Teil spielt sich in diesem gesamten freikirchlichen Bereich ab.
Ihr habt jetzt für diese 2 bis 3 in der katholischen Kirche Erklärungen gesucht. Was sagt denn der Autor, woher diese Zahl kommt?
Sagt er nicht.
Okay.
Also es ist so sein persönlicher Eindruck, was er so aus Gesprächen und Begegnungen gewonnen hat.
Okay. Am Ende des Tages ist es halt wichtig, um das mal kurz einzuordnen, aber es geht ja auch quasi jeder, der davor geschützt werden kann, da ist das gut. Also das heißt, wenn es gar nicht so viele sind, umso besser. Wenn es mehr sind, müssen wir weiter aufklären. Jetzt ist natürlich die Frage, warum man denn lieber auf Besessenheit guckt als auf zum Beispiel eine Krankheit. Also wie kommt es überhaupt zu der Erklärung Besessenheit?
Sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben wie Bernd auch schon gesagt hat, es muss ja diese Glaube an Besessenheit muss da sein. Und das kann zum einen dadurch kommen, dass bei Leuten, wo sehr wenig Wissen über psychische Störungen oder generell über Medizin und Psychologie da ist und auch generell Psychologie oder Medizin eine eher untergeordnete Rolle spielt, dann verschiedene Probleme auftreten, wie zum Beispiel Tourette, Epilepsie oder auch psychische Störungen wie Schizophrenie, die man sich dann eben nicht durch Psychologie oder Medizin erklärt, sondern auf religiöser Basis, auf der Basis von, das ist Besessenheit. Es gibt auch eine psychische Störung, die Besessenheitstrance-Störung, die ist relativ neu in den Diagnosemanualen, die ist jetzt in der ICD-11 von der WHO mit aufgenommen worden. Da geht es darum, dass Betroffene als Teil dieses Störungsbildes davon überzeugt sind, besessen zu sein. Also allein dieses ich glaube, ich bin besessen und dann gibt es noch ein paar kleine andere Kriterien, ist eine psychische Störung. Ja, und das kann dann natürlich dazu führen, dass eben diese verschiedenen Symptome, dass das dann als Besessenheit gewertet wird.
Es scheint tatsächlich so zu sein, wir können später dann noch auch zu der großen katholischen Ausnahme kommen. Also es gibt schon eine Person in Deutschland in der katholischen Kirche, die ganz offen von sich sagt, dass er exorziert. Und der sagt tatsächlich genauso wie Jasmina sagt, dass die Leute freiwillig zu ihm kommen und also sogar händeringend, also sogar in aggressiver Weise um einen Exorzismus bitten, weil sie davon überzeugt sind, dass ihnen nichts anderes helfen kann. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, es ist wie mit das gleiche Motiv wie bei Verschwörungstheorien, ist Komplexitätsreduktion, also einfache Antworten auf komplizierte Fragen. Mein Jasmina weiß das sehr, sehr viel besser als ich. Erstens, wie lange eine Psychotherapie dauert, was das von dem Betreffenden persönlich auch fordert an Engagement, an darauf einlassen, was sowas kostet, ob man überhaupt einen Platz bekommt. Das ist alles sehr, sehr schwierig und Exorzismus ist halt so eine Instant-Lösung. Das geht schnell, ist unkompliziert und scheint da irgendwie so eine verlockende Schnelllösung zu sein.
Wenn ich das richtig interpretiere, ist ein Exorzismus im Rahmen von den Gefühlen, die ihr jetzt beschreibt, dann auch eher eine Entlastung oder man erhofft sich eine Entlastung? Jetzt habt ihr aber auch gesagt, dass es manchmal unter Zwang und unter Druck stattfindet. Dann ist ja der Exorzismus wahrscheinlich eher ein Kontroll- oder Machtinstrument. Mhm. Würdet ihr das sehen? Gibt es das Spannungsfeld zwischen diesen beiden?
Mhm. Also zur Entlastung kann Jasmina sicher sehr, sehr viel mehr sagen, ob das was nützt und in welchem Rahmen. Der Machtanspruch von Exorzisten, der ist mir tatsächlich auch immer schon übel aufgefallen. Also meiner Überzeugung nach, diese Macht über Dämonen sichert im Grunde Macht und Einfluss über Menschen. Darum geht's meiner Überzeugung nach. Das kann richtig oder falsch sein, aber davon bin ich fest überzeugt. Und es geht ja vor allem auch um so etwas wie Deutungshoheit. Und wenn man mal in eine KI, Chat, GPT oder irgendwas Deutungshoheit eingibt, kriegt man als Antwort, Deutungshoheit ist die Macht, also es geht um Macht, die Bedeutung und Interpretation eines Sachverhaltes oder einer Situation festzulegen. Es ist eine symbolische Macht, die dazu dient, Diskurse verbindlich zu deuten und durchzusetzen. Und genau darum geht's. Also meiner Überzeugung nach spielt da im Hintergrund ganz, 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 ganz große persönliche Eitelkeit mit, der Wunsch, die Welt mit dieser Teufels- und Dämonenvorstellung zu beglücken. Und bei diesem einen Herrn, von dem ich jetzt mehrfach geredet habe, geht's genau darum. Also wenn er unsere Sendung jetzt hört, dann wird er, ist ein Standardwort für Leute wie uns, für uns drei ist Hochmut. Wir sind die hochmütigen Deutschen, die immer alles analysieren und besser wissen müssen. Also der plädiert ganz offen dafür, man muss sich auf diese alten Mythen doch einlassen und das kann doch alles stimmen, dass es das gibt. Und ja, da geht es um Macht und um Deutungshoheit und um nichts anderes.
Das bedeutet aber auch, dass es diese Freiwilligkeit nicht so wirklich gibt. Also ich will ihm jetzt nichts unterstellen, aber es ist auch immer dann so ein Hin und Her, ne? Also halt die Person, es wird dann auch ein bisschen eingeredet, dass man das jetzt hat, würde ich sagen.
Also ich denke, es ist so ein Ping-Pong-Spiel, so ein Resonanzspiel, aber das kann Jasmina sich ja sehr viel besser erklären, diese Interaktion, die wir ja auch in den Videos sehr oft gesehen haben.
Also wenn man über das Thema Zwang und nicht freiwillig spricht, muss man natürlich schon ein bisschen also differenzieren, weil es gibt ja verschiedene Arten von Zwang. Ne? Also es gibt natürlich den rein körperlichen Zwang, also den Straftatbestand der Nötigung, wo man dann jemanden wirklich auch einsperrt und die Person das wirklich nicht möchte und auch sehr stark geäußert hat, dass die Person das nicht möchte oder diesen Willen gar nicht bilden konnte, weil zum Beispiel die Person unter Drogeneinfluss akut war. So akute Intoxikation kann man natürlich auch nichts einwilligen. Oder aber Personen sagen zwar ja und gehen da in Anführungsstrichen freiwillig hin und lassen sich da freiwillig exorzieren, wurden aber nicht über die möglichen schädlichen Folgen, wie zum Beispiel eine Verbesserung von psychiatrischer Symptomatik, erhöhten Therapiebedarf, religiösen Krisen und so weiter und so fort aufgeklärt oder auch nicht drüber aufgeklärt, dass sie zum Beispiel verbrannt werden mit irgendwelchen Streichhölzern oder halt einfach emotional manipuliert. So, und dann ist das natürlich auch keine Freiwilligkeit, aber kein Zwang in einem körperlichen Sinne. Also da gibt es dann auch relativ viele Grauzonen, wo sich dann auch einige Leute, selbsternannte Befreiungsdienstler, so ein bisschen versuchen rauszureden. Worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, dass da einfach auch sehr viel Machtmissbrauch, also ich nenne jetzt absolut keinen konkreten Fall, aber da kann einfach auch sehr schnell Machtmissbrauch dahinter stehen. Wir haben das große Problem der Expertenmacht, wenn sich da jemand hinstellt und sagt, ich bin Exorzist, ich bin da Profi drin, ich habe da die Deutungshoheit und dann auch sehr selbstbewusst auftritt, dann vertraut man natürlich einem Menschen mehr. So, dann denkt man, der weiß, wovon er redet, so, der ist ein Bibellehrer, der ist Exorzist, der weiß das. Ja, oder auch ein Einreden von irgendwelchen Symptomen oder eine Fehlinterpretation von Symptomen. Ja, ganz viele verschiedene Sachen, wo einem dann das eben irgendwie eingeredet das, wird. Das
bringt mich dann halt zu der Frage, also wie bewertet ihr die Grenze zwischen ganz normaler Religionsausübung, Glauben und wo fängt dann dieser Schaden an? Also ist schon der Start, also dieses Einreden von Symptomen, halt, wo man noch gar nichts gemacht hat, schon das Problem? Oder beginnt die Verletzung, die Gewalt, die Macht dann, wenn man anfängt mit dem Exorzismus? Wie bewertet ihr das?
Das ist sehr, sehr schwierig. Also ich kann eigentlich nur eine juristische Antwort darauf geben, weil, wie Jasmina eben schon sagte, wir beschäftigen uns seit über 2 Jahren da mit diesem einen bestimmten Internet-Exorzisten, sehen diese grauenvollen Videos, wo der Leute festschnallt mit Streichhölzern, traktiert. Jasmina hat ja auch schon angedeutet, es gibt x Anzeigen gegen ihn, auch wegen sexueller Belästigung, und nichts passiert. Also ich habe gerade vor wenigen Tagen das neueste Video von ihm gesehen, genau wieder die identische Szenerie, junge Frau, gefesselt, fixiert, wird von denen da in die Mangel genommen. Und wir haben natürlich Leute gefragt, wie ist sowas möglich in Deutschland? Wieso passiert da nichts? Ja, und die Antwort ist immer, ja, wenn die freiwillig in das Einwilligen, kann man da überhaupt nichts machen. Also die Grenze, was du gefragt hast, was ist freiwillige Religionsausübung, wo, ja, die zieht jeder für sich persönlich, und das wird eigentlich nur vom Strafrecht begrenzt, und es greift in dem Fall quasi 0,0 gar nicht. Es sei denn, aber auch das wiederum weiß Jasmina natürlich viel besser, man würde grundsätzlich die Frage nach der Einwilligungsfähigkeit von solchen Personen stellen. Das weiß ich aber nicht, wie das geregelt ist.
Ja, das, also meines Erachtens nach wird da eben nicht genug geprüft, wie das mit der Willensbildung ist. So, ob die betroffene Person wirklich eingewilligt hat, einwilligen konnte, ob die über alle Bedingungen Bescheid wusste. Na, in der Psychotherapie ist es zum Beispiel so, am Anfang, da gibt es ja immer so 4 probatorische Sitzungen meistens, und da kriegt man auch einen Zettel in die Hand gedrückt, und da wird einem, muss einem auch gesagt werden als Patient oder Patientin, das kann auch kurzzeitig zu einer Symptomverschlimmerung kommen. So, es kann in der Psychotherapie natürlich passieren, dass, wenn man sehr intensiv dann über die Probleme redet, dass die dann auch kurzfristig so ein bisschen intensiver werden oder sich intensiver anfühlen, weil man sich einfach noch mal mehr damit beschäftigt. So, und das muss man dann natürlich auch noch mal ansprechen, und dann kann man da im Rahmen einer Psychotherapie dagegen vorgehen. Aber es muss gesagt werden. So, und die Leute müssen das normalerweise dann auch, soweit ich weiß, unterschreiben, dass sie das gesagt bekommen haben. Und da frage ich mich, ob das bei einem Exorzismus, ob das dann auch so ist, ob da jemand dann rechtlich verbindend das unterschreibt und zum Beispiel auch in eine Körperverletzung einwilligt. Wenn ich mir einfach nur ein Piercing stechen lasse, ein Ohrläppchen-Piercing, muss ich davor unterschreiben, dass ich dieser Körperverletzung einwillige. So, dass ich das okay finde, dass da jemand mit einem Nadel durch mein Ohrläppchen sticht. Und da frage ich mich dann auch, ist das dann wirklich so gewesen? Und wenn nein, warum ist das nicht verpflichtend für Leute, die sagen, sie führen eine Therapie durch und haben da ein und geben ein Heilversprechen? Warum gilt das für die nicht, aber zum Beispiel für jeden Therapeuten? Großes anderes Problem ist einfach, dass den emotionalen Missbrauch, den ich schon angesprochen habe, das Ausnutzen von Experten macht, dass das per se nicht unbedingt eine Straftat ist. Vor allem emotionaler Missbrauch nicht. Ja. Maximal zum Beispiel Beleidigung. Aber so dieses ganze Komplex an jemanden systematisch runtermachen, jemanden systematisch fertig machen, auch täglich zum Beispiel mit Nachrichten bombardieren in Chatverläufen, jemanden dann zu irgendwelchen Praktiken drängen, das ist halt per se keine Straftat.
Ja. Das klingt alles extrem alarmierend, und ihr habt jetzt auch schon in euren Antworten ein paar Dinge angesprochen, an die man ran muss. Mich würde jetzt aber noch mal interessieren, um noch mal zurückzukommen zu der Rolle des Exorzismus. Gibt es Szenarien, in denen diese Praktik doch irgendwie Nutzen hat? Sowas wie einen Placebo-Effekt, dass vielleicht dann diese Personen doch Erleichterung spüren. Diese Ritualisierung, gibt es, ist es immer schlecht? Ist es immer schädlich? Oder könnt ihr euch auch Vorteile vorstellen?
Also das behaupten die Exorzisten natürlich, wie gesagt, falls wir noch zu dem einzelnen Herrn kommen, von dem ich dauernd rede, der sagt es natürlich, dass es den Leuten danach besser geht. Ich glaube, das, was mir Jasmina mal an Studien zu lesen gegeben hat, der entscheidende Punkt, Jasmina, ist die Autonomie dabei.
Genau, also es scheint so zu sein. Das sind natürlich alles nur Beobachtungsstudien und keine Interventionsstudien. Das heißt, man hat sich nicht gezielt angeschaut, zum Beispiel Placebo versus Exorzismus oder Exorzismus versus standardisiertes Therapie- oder Behandlungsverfahren. sondern das haben die alle im Nachhinein selbst berichtet, in zum Beispiel Fragebögen oder Forschungsinterviews. Und da scheint es so zu sein, wenn man nach diesen Ergebnissen geht, dass Leute Exorzismen dann subjektiv als hilfreich empfunden haben, wenn sie freiwillig aus eigenem Willen zu diesen Exorzisten gegangen sind und da auch autonom wieder sagen konnten, ich möchte das zum Beispiel, ich möchte das nicht, wo auch tendenziell nichts mit Fixierung war, sondern man sich dagegen übergesessen hat. Ja, also sehr, sehr autonome Varianten. Aber auch da muss man dann sagen, es wird nie von einer Symptomverbesserung direkt gesprochen, sondern den Leuten ging es dann subjektiv besser. Ob dann wirklich beispielsweise die Symptome einer psychischen Erkrankung, wenn diese vorliegt, ob die dann besser geworden sind, gibt es keinerlei Evidenz dazu.
Ich würde ja jetzt auch mal vermuten, dass Menschen, die noch in so einem Zustand sind, vielleicht auch gar nichts haben und sich halt trotzdem einem Exorzismus aussetzen, weil sie eine gewisse Vorstellung haben, wie es zu laufen hat. Und da kann man dann ja gar nicht messen, ob jemand eine psychische, also ob es die psychische Störung, die Symptome und oder das Krankheitsbild sich verbessert hat. Also wir haben hier eine Praxis, die schon sehr, sehr alt ist, aber ihr habt immer wieder angedeutet, dass es auch heute noch Exorzismen gibt. Ihr habt zum Beispiel von den Internet-Exorzismen oder einem bestimmten gesprochen, ihr habt die Freikirchen angesprochen und Bernd, die große katholische Ausnahme. Wie ist denn die heutige Lage rund um Exorzismen?
Na gut, es scheint ja tatsächlich so zu sein, auch wenn wir jetzt das Gespräch hier weitgehend gefahrenzentriert geführt haben, was ja für Skeptiker auch erstmal richtig ist. Es gibt ja einen Bedarf dafür. Also das hört man immer wieder auch von ganz normalen Pfarrern oder Weltanschauungsbeauftragten. Es gibt Leute, die bei der Kirche, bei ihrem Pfarrer oder beim Bistum anrufen und sagen, ich bin besessen, ich brauche einen Exorzisten. Das kommt tatsächlich vor. Wie oft, vermag ich nicht zu sagen. Und jetzt muss man ja irgendwas mit diesen Leuten machen. Und das, was wir, Jasmina und ich, wissen aus dieser Szene, aus unseren Kontakten, ist, dass es in keinem deutschen Bistum einen Exorzistenbeauftragten oder gar einen Exorzisten gibt. Was es gibt, sind natürlich die Weltanschauungsbeauftragten. Also früher hat man Sektenbeauftragter gesagt. Dort kommen diese Anrufe in der Regel an. Dann hören die sich erstmal an, was will der oder diejenige überhaupt? Was ist das Problem? Dann werden die meistens an Pastoralpsychologen oder an Familienberatung oder an irgendwas vermittelt. Also, dass heute ein katholischer Bischof einen großen Exorzismus nach dem Rituale Romanum genehmigen würde, also halten unsere Gesprächspartner für praktisch ausgeschlossen, bis auf eine Ausnahme in Deutschland. Also in aller Regel werden diese Leute, wie gesagt, einer psychologischen oder medizinischen Beratung zugeführt und der Bedarf scheint zu steigen, also auch mit der Zuwanderung. Wir sagten ja, die katholische Kirche hat weltweit über 1 Milliarde Mitglieder, die natürlich aus völlig unterschiedlichen Kulturkreisen mit ganz unterschiedlichen Vorstellungen von Bibel, von Teufel, von Dämonen aufwachsen. Und wenn durch die Zuwanderung kommen viele dieser Leute auch nach Deutschland und suchen dann durchaus einen Teufelsaustreiber. Und damit muss die Kirche ja, wie gesagt, irgendwie umgehen. Und das geschieht eben meistens, wie gesagt, über die Weltanschauungsbeauftragten und dass die dann einem Befreiungsdienst zugeführt werden, der schon so ein bisschen diese Elemente, die Jasmina angedeutet hat, berücksichtigt. Also, aber das soll Jasmina bitte nochmal genauer erklären. Also, die versuchen schon so ein bisschen diesen spirituellen Aspekt natürlich mit reinzunehmen. Man muss ja die Leute da, man kann ja die nicht für verrückt erklären. Man muss die Leute ja da abholen, wo sie stehen. Und man versucht schon bei diesem Befreiungsdienst so diese Vorstellungen mit hineinzunehmen, aber die Leute nicht darin zu bestärken und letztendlich eine vernünftige Lösung zu finden, glaube ich, Jasmina.
Ja, würde ich so auch unterschreiben. Also es geht halt darum, nicht zu sagen, Psychologie, Medizin, das interessiert uns jetzt nicht, wir machen eben nur den Befreiungsdienst, sondern dass man da dann eine Zwischenlösung findet und langfristig zum Beispiel auch schaut, okay, hat die Person vielleicht trotzdem irgendwie einen Therapiebedarf und sollte man da irgendwie auch was in die Richtung machen und dann halt an weitere Fachkräfte zum Beispiel vermitteln. Und halt diese Befreiungsdienste haben natürlich, wie du auch schon gesagt hast, haben ja nichts mit dem zu tun, was zum Beispiel von so Internet-Exorzisten da durchgeführt wird unter Zwang, sondern es ist halt alles autonom.
Das heißt, die katholische Kirche hat dazugelernt oder ist mit der Zeit gegangen, je nachdem, wie man es interpretiert, aber andere Bereiche nicht.
Ja, es war, also man spricht in der katholischen Lehre allgemein so ein bisschen von dem Schock von Klingenberg. Also wie gesagt, man hatte dieses Rituale Romanum, war seit 1614 unverändert. Man hat das halt so mitlaufen lassen und als es da plötzlich 1976 hieß, ja Leute, da ist dummerweise jetzt eine junge Frau dabei gestorben. Das war, also wie gesagt, ich habe das so, also wenn ich war damals, ich war damals 10 Jahre alt, also wenn ich mich heute, 50 Jahre später, noch daran erinnern kann, dann kann man schon erahnen, dass was für ungeheure Wellen das damals geschlagen hat, auch in der katholischen Kirche. Das war natürlich ein Schock für die und eine ungeheure Blamage. Und dann gab es ja auch eine Gerichtsverhandlung gegen diese beiden Priester, wo das dann alles aufgerollt worden ist. Und danach haben sie sich schleunigst an eine Überarbeitung dieses Rituals gesetzt. Und der entscheidende Punkt war dann tatsächlich das, was Jasmina gerade gesagt hat, dass es hieß, also das Fatale an Klingenberg war, dass diese beiden Pfarrer da einfach los. Also Anneliese Michel ist ja ist ja praktisch verhungert. Also die Todesursache war Unterernährung. Das heißt, diese beiden Pfarrer hatten die monatelang in der Mangel und haben überhaupt nicht darauf geachtet, geht's der jungen Frau gut? Ist die genug? Schläft die genug? Ist da ein Mediziner dabei? Kriegt die Medikamente? Und das Erste, was man dann geändert hat, 1999 dann, da müssen Mediziner und Psychiater müssen hinzugezogen werden. Also das war eigentlich die, also an dem Ritual selbst, an diesen Gebeten, da ist nichts oder nicht viel dran geändert worden. Man hat eigentlich nur beschlossen, ein Pfarrer oder ein Theologe, ein Geistlicher hat das nicht mehr alleine zu entscheiden. Da muss eine medizinische Diagnose dabei sein.
Das ist erstmal ja schon mal gut. Jetzt habt ihr ja diese anderen Gruppen angesprochen. Wie ist da die Situation?
Ja, wild einfach. Ein vollkommen ungeregelter Wildwuchs. Das sehen wir ja auch, wie gesagt, Jasmina und ich in diesen Videos. Also das Problem mit diesen Leuten ist ja, dass sie halt keinerlei Anbindung man kann ja von der katholischen Kirche halten, was man will, man kann das gut oder schlecht finden, aber das, was wir jetzt gesagt haben, wie gesagt, das ist halt einfach Tatsache. Und so diese Verbindung zu so einem Rest Rationalität, die gibt's halt in dieser Szene gar nicht. Also die Leute können ja einfach vollkommen unkontrolliert machen, was sie wollen, sind an nichts und niemanden gebunden, können sich diese Rituale selber ausdenken, können sie nach Gutdünken vollführen. Und das, ja, wie gesagt, mit einem Wort wild.
Warum machen die das? Macht? Geld?
Ja, also entweder weil sie selber wirklich dran glauben, weil sie selber der festen Überzeugung sind, es gibt diese Dämonen und Psychologie, Medizin, die moderne Wissenschaft kann uns da nicht helfen. Oder halt Macht, ja, Status. So, wenn man in so einer Gruppe zum Beispiel dann der Einzige ist, der so einen Exorzismus durchführen kann, der alle Leute heilen kann, wie Jesus, dann ist das natürlich wahnsinnig viel Macht, Expertenstatus, ist wahnsinnig pushen für den Selbstwert natürlich und bindet die Leute an einen. Also wenn man immer davon abhängig ist von dieser einen Person oder einer zentralisierten Personengruppe, die einem dann innerhalb von zum Beispiel einer Sekte dann sagt, ja, ich bin der Einzige, der euch retten kann und ihr müsst alle auf mich hören und genau das und das und das machen und ich kann euch die Dämonen auch austreiben. Oder auch wenn man da im Einzelnen unterwegs ist und so ein paar Follower und Gefolgsleute hat, kann man ja mutmaßlich sagen, dass dann vor allem sehr vulnerable Leute da dann sich da dranhängen und einem dann auch irgendwie, ja, Macht geben.
Für mich klingt es so, dass es auch den Aspekt geben könnte, dass diese Idee dämonische Kräfte, die ist halt schon sehr etabliert. Ihr habt ja jetzt schon öfter gesagt, dass ja auch Menschen danach fragen oder halt, dass auch eine Idee ist, die sie bekommen aufgrund von alter Geschichte, Hollywood und so weiter. Und dass man dann sich entscheidet, diesen Exorzismus zu machen, weil man eben eine gute Grundlage hat und fast jeder irgendwie was damit verbinden kann und man nicht viel erklären muss. Heißt man, also weil ja auch andere Manipulationstechniken könnten ja das in Sekten und Gruppen erreichen, was ihr gerade beschrieben habt, aber man hat sich ja entschieden, Exorzismen zu machen. Und das wäre jetzt meine These. Wie bewertet ihr das?
Ja, also es, glaube ich, hängt so ein bisschen mit dem zusammen, was wir davor schon hatten. Und mit, wenn du halt auch einfach Psychologie oder Medizin, generell wissenschaftliche Erkenntnisse, eher nicht als Erkenntnisgrundlage oder als Erklärungsgrundlage für verschiedene Phänomene verwendest und da sehr wissenschaftsfern bist und wenig Wissen hast, dann ja, ist natürlich da auch kein Wissen repräsentiert sein und dann kann es natürlich sein, dass man sich dann eher als Erklärungsgrundlage das nimmt, was man dann eher im Umkreis hat, zum Beispiel sehr sehr ja religiöse Vorstellungen oder eben vielleicht auch irgendwie in Kombination mit Medien. Aber da muss, wie gesagt, davor halt natürlich schon irgendwie da sein, dass man da sehr wissenschaftsfern ist im Sinne von, ja, wie erkläre ich mir zum Beispiel Krankheiten oder diverse Phänomene?
Das ist vollkommen richtig. Ja, das war ja auch, vielleicht, um das kurz zusammenzufassen, weil wir es ja schon mehrfach erwähnt haben, das war ja auch bei Anneliese Michel damals das Fatale. Also es ist ja nicht so, also dass diese beiden Pfarrer, die da irgendwo in einem abgeschiedenen Kloster in den Bergen irgendwo bearbeitet haben, sondern im Gegenteil, das fand ja alles bei ihr zu Hause, unter den Augen von ihrer gesamten Familie und von ihrem Freund statt. Das heißt, da gab es ein Umfeld, das diese Überzeugung vollumfänglich geteilt hat und meiner Überzeugung nach auch den Resonanzboden dafür geliefert hat. Wenn es kein Umfeld gegeben hätte, das das gespiegelt hätte und dieses Verhalten von ihr so gedeutet hätte, wäre das meiner Überzeugung nach niemals so eskaliert. Aber Anneliese Michel ist in einem strengen, gläubigen, erzkatholischen Elternhaus aufgewachsen, hat wohl schon sehr, sehr früh alle möglichen Krankheiten entwickelt, geriet sehr früh so in Konflikte, ne? Erster Freund, dann wollte sie in den Großstadt zum Studieren gehen. Das war alles sehr, sehr schwierig. Sie ist vor allem hatte sie ein sehr schwieriges Vaterverhältnis, wo alle Bedürfnisse, Gefühle und so unterdrückt worden sind. Und daraus hat sich bei ihr anscheinend ein massiver Krankheitszustand entwickelt, den sie dann selbst irgendwann als Besessenheit gedeutet hat. Und ihr ganzes Umfeld hat diese Deutung mitgemacht. Da hat keiner gesagt, ja komm, Mel, komm, ich bring dich mal zum nächsten Arzt und jetzt komm mal wieder zu dir. Nee, im Gegenteil, die waren da alle stolz drauf, dass ihre Tochter eine Sühnebesessenheit für die Menschheit erleidet und so weiter und so fort. Also natürlich, ja, gehört da immer ein Umfeld dazu, dass diese Ideen genauso unterstützt.
Das stimmt leider. Welche Rolle spielen die Freikirchen?
Ja, also das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Das ist auch die Überzeugung von Theologen, dass der Exorzismus, also warum wir jetzt heute im Jahr 2025 noch über das Thema reden, scheint tatsächlich eine Folge davon zu sein, dass diese Pfingstkirchen und diese freikirchliche Bewegung weltweit auf dem Vormarsch ist, natürlich eine massive, vor allem in Lateinamerika, eine massive Konkurrenz für die katholische Kirche ist, die irgendwie zusehen müssen, dass sie da mithalten mit diesen Frömmigkeitsformen und diesem ganzen Gedöns. Und es scheint so zu sein, dass dadurch tatsächlich auch vieles nach Deutschland, nach Europa getragen wird. Und ja, wie gesagt, es geht vor allem um die Pfingstgemeinde, die charismatische Bewegung. Und ja, kurz zum was wird an Pfingsten gefeiert? Na?
Der Heilige Geist.
Der Heilige Geist, genau. Also diese Pfingstkirchen gehen, bei diesen Pfingstkirchen hat der Heilige Geist eine sehr, sehr starke Rolle. Und es gibt ja diese Charismen, also daher kommt ja charismatische Bewegung. Das sind die Geistesgaben, also die Gaben des Heiligen Geistes. Und das geht alles ins Übernatürliche. Diese Gaben des Heiligen Geistes, das sind so Sachen wie Prophetie, Zungenreden, übernatürliches Wissen. Also in diese ganzen Freikirchen, also wir reden von Pfingstgemeinden und charismatischer Bewegung, sind so konstituiert, dass erstens das Übersinnliche eine ganz große Rolle spielt und dass ein wortwörtliches Bibelverständnis eine große Rolle spielt. Und wenn die beiden Sachen zusammenkommen, ist natürlich klar, dass da hinten und vorne an Dämonen, Teufel und alles Mögliche geglaubt wird.
Aber der Glaube daran hat ja noch nicht die Folge, dass man Exorzismen durchführt. Und warum boomt auch diese Praktik?
Naja, also ich denke, wir haben schon ein paar Mal angesprochen. Es geht zum einen um Selbstaufwertung. Nochmal, diese Freikirchen stehen in Konkurrenz zu den zur katholischen evangelischen Kirche. Ich sag's mal ganz platt wie ein Marketing-Experte, die müssen ihren Leuten natürlich was bieten. Also die müssen Frömmigkeitsformen anbieten, die weit über das hinausgehen, was in einem katholischen Sonntagsgottesdienst möglich ist. Das heißt, da ist ohnehin schon alles extrem aufgeladen, extrem emotionalisiert. Und dieser Exorzismus ist halt was, ja, ganz schlicht gesagt, aus meiner Sicht, kann falsch sein, was andere nicht haben. Also was die katholische Kirche sich ja quasi weigert zu tun. Also es geht einfach darum, der eigenen Klientel was zu bieten. Es geht um Macht, es geht um Geltungsbedürfnis, im Grunde das, was Jasmina schon angesprochen hat.
So, wenn man sich nochmal anschaut, wer nimmt diese Exorzismen dann in Anspruch, kann man natürlich schon sagen, dass gerade Leute, die auch in Freikirchen sind, sind häufiger auch Menschen, die unter anderem durch ihre Zugehörigkeit zu einer Freikirche gar nicht mal so einen guten sozialen Empfangsraum haben. Die also auch einfach, das Umfeld wird ja immer mehr rein diese Freikirche, je weiter sich das dann radikalisiert. Und da gibt es natürlich, wie gesagt, auch unterschiedliche Stufen an, wie weit ist man da in diesen Freikirchen zum Beispiel drinnen und wie weit hat man noch ein anderes soziales Umfeld. Aber gerade die Leute, die sonst gar kein soziales Umfeld mehr haben, haben auch immer weniger Chancen auf zum Beispiel alternative Behandlungen oder alternative Sichtweisen. Also es geht ja bei Exorzismen, wie wir ja schon hatten, nicht immer nur um psychische Störungen, die dann fehlinterpretiert werden, sondern auch um so, naja, um ganz normale Zustände im Leben, wie zum Beispiel eine sexuelle Orientierung, die dann halt nicht heterosexuell ist, die dann aber als falsch bewertet wird und dann irgendwie mit Dämonen in Verbindung gebracht wird. Ja, es sind dann in dem Moment einfach sehr, sehr vulnerable Personen, die gerade nicht so wirklich eine Alternative haben, die nicht mehr den Zugang haben, die einfach sehr leicht beeinflussbar sind, dadurch, dass sie halt in dieser Struktur sind, die Freikirchen dann doch öfter mal haben, sehr geschlossen, Echokammern, so, es kommen nicht wirklich andere, kritischere Haltungen mehr rein.
Und wie kann man dem beikommen? Also sei es jetzt, dass wir auf die Internet-Exorzisten gucken, die ja heute ein Problem sind, aber auch eben Exorzismen in den Freikirchen und auch vereinzelt ja noch in anderen Religionen, katholische Kirche und so weiter. Also was sind Maßnahmen, die wir brauchen, um dem Herr zu werden?
Ich glaube, wenn es da gute, einfache Lösungen gäbe, dann hätten wir das Problem wahrscheinlich nicht mehr. So aus der psychologischen Perspektive gesprochen, also wir haben natürlich generell das Problem der schlechten Versorgungslage für verschiedene Störungsbilder. Und das gilt nicht nur für psychische Störungen, sondern auch teilweise für körperliche Probleme, dass die gut behandelt werden können, aber vor allem halt für psychische Störungen. Wir haben das Problem der Stigmatisierung, auch da wieder nicht nur für die psychischen Störungen, da natürlich auch da vor allem auch Störungsbilder abhängig. Also es gibt auch Störungsbilder, die vor allem auch von Fachkräften stärker stigmatisiert werden, zum Beispiel Persönlichkeitsstörungen und aber natürlich auch die Stigmatisierung von, wir hatten es jetzt schon häufiger, von Queerness beispielsweise. Und da kann es natürlich für die Leute schwieriger sein, sich da in der Behandlung zu begeben bei irgendwelchen fremden Leuten in der Psychotherapiepraxis oder im Fall von Queerness, sich eine Community zu suchen, irgendwie einen Treffpunkt mit gleichgesinnten Leuten, um sich da dann auszutauschen und zu vernetzen und sich dann einen sozialen Empfangsraum selber zu schaffen, der da akzeptierender ist. Also es ist eher so ein gesellschaftliches Problem, schlechte Versorgungslage, Stigmatisierung. Und zum anderen scheint es auch nicht so zu sein, als wären Psychologen allgemein, jetzt außerhalb von Beratungskontexten wie zum Beispiel Sektenberatung, Weltanschauungsbeauftragten und ähnlichen Hilfsangeboten, sondern ich rede jetzt von zum Beispiel niedergelassenen Psychotherapeuten in eigener ambulanter Praxis. Die scheinen im Durchschnitt nicht so super bereit zu sein, da zum Beispiel mit Weltanschauungsbeauftragten zu kooperieren oder generell breiter gefasst religiöse, spirituelle Praktiken als positiv zu bewerten. Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Zwangsexorzismen, das ist ja wichtig, dass man das verurteilt, sondern ich rede generell von positiven spirituellen Erfahrungen oder allgemein, dass man halt sagt, okay, ich glaube, ich bin besessen. So das, was Bernd vorhin schon angesprochen hat, dass es super wichtig ist, Patienten oder generell Menschen dort abzuholen, wo sie sind. Das gelingt leider nicht allen Fachkräften so gut. Und natürlich ist es dann für Leute, die zum Beispiel glauben, sie seien besessen, nicht hilfreich, wenn man denen erstmal permanent widerspricht und halt sagt, nee, also sie können da das und das, also sie können jetzt nur bei mir diese Psychotherapie machen, sie kriegen jetzt bei mir nur diese Medikamente und dann machen wir das so und so und so. Und was anderes gibt's dann einfach nicht und da auch keinerlei Bereitschaft irgendwie zeigen, erstmal sich auf die Menschen einzulassen und dem wirklich zuzuhören und sich zu bemühen, irgendwie was zu finden, was dann für die Leute, die zu einem kommen als Patienten, irgendwie ja in irgendeiner Form entgegenkommend ist. Also da muss es noch mehr Kooperation geben, dass dann zum Beispiel Psychologen sich auch selbstständig an Beratungsstellen wenden und fragen, hey, was kann man da machen beispielsweise? So natürlich dann datenschutzkonform und alles oder halt mit den Leuten da gemeinsam hingehen.
Es ist vor allem deswegen sehr, sehr schwierig, weil wir vielleicht ist jetzt im Laufe der Sendung so ein bisschen der Eindruck, also wir haben jetzt sehr stark auf zwei Segmente fokussiert, auf die Freikirchen und auf die katholische Kirche. Aber es geht natürlich noch sehr, sehr viel weiter. Also der letzte Todesfall durch Exorzismus in Deutschland ist nicht Klingenberg 1976, sondern ist Frankfurt 2015, also vor 10 Jahren. Gab es einen aufsehenerregenden Todesfall durch Exorzismus in einem Frankfurter Hotel. Es gibt es auch bei Wikipedia, wird die ganze Geschichte sogar ausführlich geschildert. Opfer war eine 40-jährige Frau aus Südkorea, die von ihrer Familie quasi in diesem Hotelzimmer, ich glaube im Intercontinental, da zu Tode gemartert wurde. Und das war nichts Katholisches und nichts Freikirchliches. Man weiß es bis heute nicht so genau, so ein ganz seltsamer Mix aus buddhistischen, christlichen, schamanischen Elementen. Also so eine koreanische Mischreligion. Dann gibt es einen ganz, ganz, ganz großartigen Film, Jenseits der Hügel. Gibt es bei YouTube den Trailer, kann's auch das beruht auf einem Todesfall 2005, diesmal in der orthodoxen Kirche in Rumänien. Da ist eine junge Nonne in ihrem Kloster durch Exorzismus zu Tode gekommen. Wir hatten jetzt, ganz aktuell ist das erst rausgekommen, wir hatten ja, ich glaube letztes Jahr, ist ja das Taylor Swift-Konzert in Wien abgesagt worden wegen Terroralarm und der junge Mann, der diese Tat begehen wollte, der ist ja mittlerweile Sitz in Haft und da habe ich jetzt vor ein paar Tagen gelesen, man schaut sich jetzt natürlich so den Radikalisierungsprozess an und da spielt offenbar irgendwie so ein islamischer Exorzist, irgendwie ein Imam in Wien irgendeine entscheidende Rolle. Also auch das gibt es auch im Islam. Also auch 2020 gab es auch in Berlin einen Prozess gegen einen islamischen Exorzisten, der eine Frau, die von Kinderlosigkeit heilen wollte, mit einer obskuren irgendwie Salzwasser, wo sie tagelang irgendwie Salzwasser trinken musste, irgendwas. Also wir haben das in allen Religionen und man stößt eigentlich immer nur entweder durch Todesfälle oder durch so seltsame Geschichten da wie in Wien drauf. Also es ist kein Privileg der katholischen Kirche und der Freikirchen. Wir haben es eigentlich in allen Religionen und deswegen, wie man das lösen sollte, schlicht gesagt, keine Ahnung. Also wenn du jetzt einen Theologen hier sitzen hättest, also der sehr kirchlich verbunden ist, dann höre ich dann immer wieder, ja, wir müssen halt, ne, diese Freikirchen, die bedienen halt Bedürfnisse, die haben Frömmigkeitsformen, die wir nicht haben. Wie gesagt, das ist alles viel, viel emotionaler und die Leute werden da viel mehr mitgenommen. Dann wird jetzt ein Theologe sagen, ja, wir müssen andere Angebote machen. Und ich persönlich halte davon nichts. Also als ich in Berlin gelebt habe, mehrfach solche Gottesdienste besucht. Mich hat das immer abgestoßen, dieses Getue. Also ich kann das nicht nachvollziehen, was Leute daran finden. Aber es gibt anscheinend dieses Bedürfnis danach, wie man das den Leuten, keine Ahnung, was man da entgegensetzen könnte oder wie man das lösen könnte, schlicht gesagt, keine Ahnung.
Fakt ist aber, dass wir festhalten müssen, dass diese Idee der Besessenheit, diese Idee, dass es dämonische Kräfte gibt, ist sehr verbreitet. Das hast du, Bernd, jetzt ja auch nochmal rausgearbeitet und
in allen Religionen, ja.
Ja, genau, das wollte ich sagen. Und das müssen wir jetzt erstmal so stehen lassen. Und die katholische Kirche hat aber ja jetzt über die letzten Jahrzehnte versucht, einen Weg zu finden. Würdet ihr denn sagen, dass die katholische Kirche zumindest auf einem guten, okayischen Weg ist? Oder würdet ihr auch da euch andere Verhaltensweisen wünschen oder Reaktionen?
Naja, die katholische Kirche ist halt ein bisschen schwierig, weil wie gesagt, ich habe jetzt im Verlauf der Sendung öfter mal angesetzt, weil wir haben jetzt gesagt, und das stimmt auch sicherlich so, es gibt in keiner Diözese in Deutschland gibt es mehr einen Exorzismusbeauftragten oder einen Exorzisten. Wer aber immer wieder in den Medien auftaucht, und ich habe gerade jetzt erst es gibt einen Radiosender namens Radio Horeb im Allgäu. Das ist also ein sehr, sehr, ja, eigentlich ein christlich-fundamentalistischer Sender. Und da gibt es eine Sonntagsabends-Sendung. Ich glaube, Standpunkt heißt das. Da kann gern jeder mal sich den Podcast vom 14. September raussuchen. Da ist Pater Jörg Müller zu Gast. Und das ist eine ganz, ganz schillernde Person. Das ist auch für Jasmina interessant. Der Mann ist tatsächlich promovierter Psychologe, hat also jahrelang als Psychotherapeut gearbeitet, ist dann ins Kloster gegangen, also ist Palutiner-Pater und ist so seit Jahren die schillernde Figur in dieser Exorzistenszene. Das ist auch der Einzige, der sich vor eine Kamera traut, der auch öffentliche Interviews gibt, der auch dazu steht, dass er, naja, er nennt das Befreiung, dass er im Befreiungsdienst arbeitet, was immer er da genau macht. Und er in diesem Interview, von dem ich gerade rede, hat er mehrfach gesagt, ja, der Bischof hat mich dann dahin geschickt oder der Bischof hat mir diese Patientin geschickt. Er sagt aber nie, wer das ist. Also er nennt keine Namen. Ja, das kann man glauben oder kann es bleiben lassen. Also so ein Rest Feigenblatt gibt es in der katholischen Kirche durchaus. Also
ist das die große katholische Ausnahme jetzt oder ist das nochmal wer anders?
Also das ist sicher eine große Ausnahme, aber der ist halt, wie gesagt, in allen, immer wenn die Medien, Fernsehen irgendwas über Exorzismus wissen wollen, tritt der halt vor die Kamera und der.
Ja, ich meinte, du hast in vorheren Antworten, dass er die große katholische Ausnahme ist.
Genau, das meine ich damit, ja, genau. Das ist sicher dieser Mann, ja. Und da, ich habe mich halt oft gefragt, weil um auf deine Frage zurückzukommen, warum lässt man den gewähren? Das hat sicher so Kirchenpolitiker Gründe. Also der Mann ist, wie gesagt, Ordenspriester. Also Ordenspriester unterstehen eigentlich nicht dem Bischof, sondern nur ihrer Ordensleitung. Es sei denn, sie haben öffentliche Aufgaben, also Religionsunterricht oder sowas, dann sind sie wiederum dem Bischof unterstellt. Also kann sein, dass die Kirche sich den Typen einfach so irgendwie so hält und sagt, naja, komm, wenn da mal irgendwas passiert oder was schief geht, dann kann man immer noch sagen, nö, wir haben nichts damit zu tun. Das müssen sie mit seinen Ordensoberen klären. Ich habe da keine richtige Erklärung dafür, warum man diesen Mann so gewähren lässt. Das konnte mir auch noch niemand plausibel beantworten. Also es gibt die katholische Kirche, wie gesagt, ist sehr groß mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Leuten und Auffassungen und Einstellungen. Also insgesamt glaube ich ja, ist seit Klingenberg da in der Richtung viel passiert, vor allem in Deutschland. Aber man leistet sich dann schon auch noch so eine exotische Blüte wie diesen Pater Müller.
Ja, das heißt, wir haben es hier mit einem Problem zu tun, das für Betroffene ganz, ganz schnell viele Folgen haben kann, sowohl körperlich als auch psychisch. Und diese Praxis des Exorzismus ist irgendwie nicht wegzukriegen, wenn auch wir zum Beispiel in der katholischen Kirche hier und da, ja, wie soll ich jetzt sagen, eine positive Entwicklung ausmachen können. Dagegen steht ein Exorzismus-Boom im Internet bei Freikirchen und dass diese Vorstellung davon, dass dämonische Kräfte am Werk sind und dass der Teufel personifiziert in dir als Mensch irgendwie sich manifestiert, ich weiß ja auch nicht genau, wie man das nennt, dass diese Vorstellung immer noch da ist. Und wir müssen irgendwie gucken, dass wir Krankheit, psychische Probleme nicht mehr mit Besessenheit verwechseln und Betroffene eben nicht in diesen Sumpf hineingezogen werden und im Zweifelsfall vielleicht sogar versterben. Danke an euch beide für diese ganz wichtige Aufklärung und dass ihr einen kleinen Einblick gegeben habt in die Szene und auch ein bisschen erzählt habt, was eure Kontakte euch so erzählen. Gibt es denn noch Punkte, die wir vergessen haben, die euch ganz wichtig sind zu sagen, etwas, was ihr unseren Hörern mitgeben wollt?
Mir fällt tatsächlich jetzt nicht mehr wirklich was ein.
Naja, im Grunde kann man das Fazit von dir, Michaela, nur nochmal bekräftigen. Damit sind wir ja auch konfrontiert worden, Jasmina und ich. Also es gibt so eine Broschüre, die eine Gruppe von katholischen und evangelischen Weltanschauungsbeauftragten zusammen erarbeitet hat. Und da geht es tatsächlich sehr stark in die Richtung, die wir jetzt auch angesprochen haben. Das könnte Jasmina aber abschließend nochmal erklären. Was ganz wichtig zu sein scheint, ist tatsächlich, dass man das Anliegen, also auch möglicherweise die Glaubensvorstellung, was die Leute da an Erwartungen mitbringen, dass man das in der Therapie tatsächlich unbedingt berücksichtigen muss. Also man kann nicht einfach sagen, ja, nee, komm, jetzt hören Sie mal auf, mit Ihren Dämonen darum zu spinnen, ich gebe Ihnen jetzt ein Medikament und gut ist. Also das scheint auch nicht zu funktionieren, Jasmina, ne? Da gibt es irgend so eine Passage in dieser Broschüre.
Ja, ziemlich genau das, ja. Also, dass eben dieses große Thema Patienten dort abholen oder Leute dort abholen, wo sie gerade stehen, sich auch ein bisschen, ja, drauf einlassen, dass da einfach die Weltanschauungen abweichen. Und wenn man da einfach, also wenn man da als Behandler oder Behandlerin irgendwie einen inneren Konflikt spürt, das dann zu hinterfragen, also das steht in der Broschüre nicht drin, aber das zu hinterfragen und eventuell auch einfach in Supervision zu gehen und zu gucken, okay, warum ist das da so, warum kann ich da nicht diese Unterstützung bieten, warum kann ich, natürlich, ne, man soll sich nicht darauf einlassen, dass die Person jetzt einfach munter irgendwelche Exorzismen an sich durchführen lässt und sich da eventuell in Gefahr begibt, aber das fürs Erste einfach mal stehen zu lassen, dass diese Person da eine komplett andere Weltanschauung hat.
Sie fühlt sich dann halt nicht ernst genommen, wenn man ihr nicht zuhört.
Genau,
ne?
Genau.
Ja. Ja. Okay, gut, dass ihr es nochmal auf den Punkt gebracht habt. Aber dann würde ich sagen, machen wir an der Stelle erstmal den Sack zu. Man kann natürlich jetzt in die verschiedensten Unterthemen nochmal tiefer reingehen, aber ich glaube, wir haben mit den Punkten, die wir hier aufgemacht haben, erstmal schon mal einen guten Überblick gegeben. Wie gesagt, ich bedanke mich bei euch für diese Einblicke. Für mich als jemand, der mit Religion sehr, sehr wenig am Hut hat, sind diese Einblicke immer sehr, sehr verstörend und auch irgendwie interessant zu hören. Es ist eine Welt, die mir sehr fremd ist.
Ja, wie gesagt, mir eigentlich gar nicht so sehr. Das bin ich auch. Wir hatten gerade erst so eine Online-Sitzung mit Weltanschauungsbeauftragten und so. Und da bin ich auch das gefragt worden, ob ich diese Gedankenwelt überhaupt doch kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich darin aufgewachsen bin. Also hat mich immer schon fasziniert, ja.
Ja, das ist auch das, was man festhalten muss. Das Thema ist noch weit verbreitet. Wir haben alle schon davon gehört, sind zum Teil damit aufgewachsen. In der Popkultur ist es verbreitet. Man kennt das Thema einfach. Und wir tun uns keinen Gefallen, wenn man das dann so abtut. Denn dahinter stecken echte Schicksale, Probleme, Leuten, denen es nicht gut geht, halt echte Menschen. In diesem Sinne machen wir den Sack zu und ich wende mich nochmal an euch, liebe HörerInnen. Ich freue mich natürlich wie immer über Kommentare. Wenn ihr noch Fragen habt oder Anmerkungen zur Sendung, dann könnt ihr die gerne in der Kommentarspalte dalassen. Darüber freue ich mich immer sehr. Und falls euch die Sendung insgesamt gefallen hat, freue ich mich wie immer über Bewertungen auf allen Plattformen, die meinen Podcast führen. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss!